Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: neues Model 3 für Businesskunden, was PepsiCo für den Semi-Truck gezahlt hat und warum Chinesen keine deutschen E-Autos kaufen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 289. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop for Tesla. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euer Auto. Ob ihr Gummimatten braucht, Schutzblenden, Jackpads oder auch Performance-Pedale, hier werdet ihr fündig und ihr bekommt sogar noch 5% auf alle Produkte und fördert hiermit diesen Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Hier nochmal aus dem Urlaub, aus dem Auto heraus. Es ist schon wieder jede Menge Neues passiert. Wir reden heute mal über neue Software-Features, die inzwischen bekannt geworden sind. Und dann reden wir aber auch noch über ein paar andere große News, die sich in den letzten Tagen ereignet haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da draußen schon davon gehört. Starten wir aber erstmal mit den Software-Updates. Hier ein Tweet von TeslaScope dazu. Die schreiben exklusiv: ein neues, noch nicht veröffentlichtes Tesla-Software-Update, das ist die Version 2023.12, wird jetzt an die Mitarbeiterfahrzeuge verteilt und enthält eine Reihe von Verbesserungen. Mit dabei sind Anpassung der Textgröße, Steuerung der Suche, mehr Infos am Point of Interest, Steuerelemente für Telefonanrufe und noch einiges mehr. Gehen wir diese Informationen mal Schritt für Schritt durch. Anpassung der Textgröße. Ich glaube, da erfüllt Tesla dem ein oder anderen Tesla-Kunden einen großen Wunsch. Denn ob die Schriftgröße angenehm empfunden wird, das ist eben sehr individuell. Und gerade nach einem der letzten Software-Updates, da wurde die Schrift deutlich kleiner. Naja, und das ist dann eben für den ein oder anderen, zum Beispiel wie mich, dann sehr schwierig zu lesen. Das fortschreitende Alter kennt da keine Gnade und von dem her ein sehr interessantes und sinnvolles Feature, hier die Schriftgrößen individuell anpassen zu können. Eine neue Suchfunktion wird Tesla hier auch einführen und auch das, denke ich, ist eine gute Sache. Die Menüführung bei Tesla ist ja sehr einfach und intuitiv. Trotzdem geht es vielleicht nochmal schneller, wenn man eben eine Suchfunktion hat und dann nach einzelnen Begriffen wie regenerativen Bremsen zum Beispiel suchen kann. Dann mehr Infos am Point of Interest. Hier geht es darum, dass ihr zum Beispiel euch einen Supercharger anzeigen lasst und in Zukunft dann nicht nur sehen könnt, ob es da ein Restaurant gibt, sondern eben auch Fotos und Bewertungen zu dem Restaurant euch anzeigen lassen könnt. So ein bisschen wie auf Google Maps. Schön, dass das dann eben auch im Tesla funktioniert. Dann kommen wir zum Punkt Steuerelemente für Telefonanrufe. Und hier geht es darum, dass Tesla einige neue Funktionen in das Rad am Lenkrad verlegen wird. Zum Beispiel eben auch die Steuerung der Telefonate. Wenn jemand anruft, dann könnt ihr in Zukunft mit dem Rädchen am Lenkrad das Gespräch entgegennehmen. Und noch einige andere interessante Dinge lassen sich hier dann über dieses Rädchen steuern. Auch das eine sinnvolle Sache, denn normalerweise, wenn ein Anruf kommt, müsst ihr das auf dem Touchscreen annehmen und dann eben auch immer ganz kurz dahin gucken. Und auch wenn man dann nur einen Bruchteil einer Sekunde nicht auf die Straße schaut, ist es doch besser, wenn das über das Rädchen am Lenkrad funktioniert. Überhaupt packt Tesla einige neue Funktionen in diese Rädchen am Lenkrad. Das kann man sich auch individuell dann einstellen. So lassen sich zum Beispiel die Helligkeit des Bildschirms darüber in Zukunft steuern. Man soll auch das Handschuhfach darüber dann öffnen können, auch das eine sehr praktische Funktion. Und auch das Speichern von Dashcam-Footage soll darüber möglich werden. Ja, ihr seht schon, das sind lauter kleine Änderungen, aber die sind durchaus sinnvoll und auch sehr, sehr praktisch. Schön, dass Tesla hier weiter am Handling der Software und am User-Interface arbeitet. Für Model S und X-Kunden mit den neuen Fahrzeugen, also mit den Refresh-Modellen, gibt es auch eine weitere Funktionalität, und zwar kann man hier in Zukunft von hinten, also von dem hinteren Bildschirm aus, zum Beispiel den Beifahrersitz verstellen. Auch das ist praktisch, wenn man hinten sitzt und vorne zum Beispiel keiner auf dem Beifahrersitz sitzt. Dann kann man eben den Sitz nach vorne schieben, um mehr Platz zu haben. Auch das ein super sinnvolles Feature. Und dann hat Tesla zu guter Letzt noch eine Rubrik eingeführt, die heißt »Lernen Sie Ihren Tesla besser kennen«. Hier werden verschiedene neue Begriffe und Dinge erklärt, zusammen mit Videos und auch Beschreibungen oder visuellen Beschreibungen, sprich Fotos und Darstellungen. Auch das ist klasse, wenn man neu einen Tesla hat, dann kennt man vielleicht noch nicht jedes Feature. Und hier so eine Art Lern-App im Tesla zu haben, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ja, dann gibt's Zoom-Meetings. Die kennen wir bereits aus den Fahrzeugen in den USA, aber damals haben das eben nicht alle Länder bekommen. Jetzt werden hier einige Länder hinzugefügt, welche ist noch nicht ganz bekannt. Ich denke, wir werden hier aber dann eben, sobald das an die Flotte geht, ein Update zu bekommen. Ja, findet ihr Zoom ein sinnvolles Feature im Tesla? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ich denke, ich würde das schon nutzen. Zumindest, wenn ich alleine geschäftlich unterwegs bin. Dann gibt's noch ein Feature für die Engländer unter uns. Und zwar gibt es jetzt British English als Spracherkennungssprache. Ich bin mal sehr gespannt zu hören, ob es hier auch um den Akzent geht oder eben nur um andere Vokabeln. Kunden in UK werden sich auf jeden Fall darüber freuen. TeslaScope schrieb übrigens doch auf eine Frage, ob das auch für MCU2-Fahrzeuge gedacht ist, dass eigentlich die allermeisten Features eben auch mit der MCU2 in den älteren Fahrzeugen funktionieren. Außer eben die Zoom-Calls, das ist leider für diese Fahrzeuge nicht möglich. Ja, tolles neues Update. Ich bin schon gespannt, wann das endlich dann kommt. Im Moment scheint es eben nur Mitarbeiterfahrzeuge zu betreffen. Aber ich freue mich bereits heute darauf, dass mein Fahrzeug dann eben mal wieder ein Stück besser geworden ist. Reden wir noch ganz kurz über zwei große Nachrichten, die in den letzten Tagen gekommen sind. Die meisten von euch werden das schon mitbekommen haben. Tesla hat in den USA mal wieder die Preise gesenkt. Ich meine, es waren $1,000 fürs Model 3, $2,000 fürs Model Y und ungefähr 5% für Model S und X. In Australien wurde übrigens auch der Preis der Powerwall um 11,5% gesenkt. Und ich dachte, ich werde da nur ganz kurz eine Einordnung zu geben. Denn wenn Tesla Preise senkt, dann geht immer sofort die große Nachfragediskussion los. Und was viele Leute eben nicht verstehen, ist, dass Preissenkungen eigentlich Ziel von Tesla sind. Das haben sie bereits vor 17 Jahren im Masterplan geschrieben. Wir wollen immer weiter die Kosten bei der Produktion senken und dadurch dann auch die Preise an die Kunden weitergeben. Und selbstverständlich sind dann Preissenkungen die Folge. Das hat nichts mit Nachfrageproblemen zu tun, sondern ist eben einfach Ziel von Tesla. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht von euch, ja, aber wenn ich die Preise nicht senken muss, weil ich genügend Nachfrage habe, dann tue ich das auch nicht. Ja, und das stimmt, natürlich nutzt Tesla diese Preissenkungen, um die Nachfrage zu steuern. Aber es ist eben das Ziel des Unternehmens, die Preise zu senken. Und Tesla ist in einer so guten und so starken Position, dass sie das eben tun können, ohne dass die Margen dramatisch leiden. Das Ergebnis werden wir am Earnings Call in einer Woche sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier eine Überraschung für den einen oder anderen gibt, wenn man nämlich dann eben sieht, dass die Margen gar nicht so stark eingebrochen sind, wie vielleicht der ein oder andere vermutet hätte. Und das liegt eben genau daran, dass Tesla die Kosten bei der Produktion immer weiter senken kann, durch Vereinfachung, durch Skaleneffekte, durch ganz viele verschiedene Dinge. Das tun sie bereits seit Jahren so und werden dadurch dann eben immer wieder in der Lage sein, niedrigere Preise anzubieten und trotzdem noch sehr gute branchenführende Margen zu bekommen. Und dann muss man da immer noch einen Punkt mit bedenken. Die Margen bei Tesla können sich in Zukunft auch noch nachträglich verbessern. Und das liegt einfach daran, dass jedes Auto im Prinzip eine Basis für Software-Updates ist. Insbesondere natürlich für die FSD-Beta. Und das bringt Tesla und Elon sogar dazu, dass sie sagen, wenn es zu einer massiven Rezession kommt, dann könnten wir sogar mit der Marge auf Null gehen, das würde uns auch nicht interessieren. Wir könnten sogar Autos mit leichtem Verlust verkaufen, denn jedes Auto ist eine Option, dann später FSD zu installieren. Das ist im Prinzip wie Reingewinn, der danach nochmal gemacht wird. Und Tesla hat hier die eindeutige Priorität darauf, so viele Fahrzeuge wie möglich auf die Straße zu bekommen und deswegen die Margen oder kurzfristige Margeneinbrüche als nicht so wichtig zu erachten. Und genau in diesem Kontext muss man die Preissenkung dann sehen. Ich bin schon sehr gespannt, was für eine Marge Tesla im ersten Quartal angeben wird. Wie gesagt, ich denke, für den einen oder anderen könnte das durchaus überraschend sein. So, und die zweite große Nachricht war natürlich eine neue Ankündigung einer Fabrik in Shanghai. Und zwar eine Megafactory, wo Megapacks hergestellt werden sollen. Sawyer Merritt twitterte hierzu und schrieb, Tesla wird eine neue Megapack-Fabrik in Shanghai bauen, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Der Bau wird im dritten Quartal beginnen und die Produktion im zweiten Quartal 2024 bereits aufgenommen. So berichtete die Nachrichtenagentur von der Unterzeichnungszeremonie in Shanghai direkt. Tom Xu, der inzwischen offiziell Vice President für Automotive geworden ist, der war dort anwesend. In der Fabrik sollen zunächst 10.000 Megapacks pro Jahr produziert werden, was Tesla jährliche Einnahmen von mehr als 20 Milliarden Dollar bescheren könnte. Ja, und auch da muss ich sagen, das war zu erwarten. Das habe ich ja auch hier schon öfters mal im Videos gesagt. Tesla wird auf den verschiedenen Kontinenten eigene Megapack-Fabriken aufbauen. In den USA haben sie das in Lathrop bereits getan und jetzt kommt eben Shanghai. Ich bin sicher, dass wir auch in Europa eine bekommen werden. Und jedes Mal, wenn Tesla sowas baut, können sie das extrem schnell tun. Zweites Quartal 2024 soll hier die Produktion bereits starten. Und ihr könnt euch dann einfach ausrechnen, wie viel Potenzial hier für den Umsatz und auch den Gewinn bei Tesla hinter so einer neuen Fabrik steckt. Der Tesla Energy Sektor, der wird mit der Verfügbarkeit der Batteriezellen bei Tesla immer wichtiger. In den nächsten Jahren werden wir ein unglaubliches Wachstum sehen und dieser Sektor wird irgendwann auch mal größer als das Automotive Business oder zumindest gleich groß. Auch das hat Elon immer wieder gesagt. Sehr spannend zu sehen und ich freue mich bereits auf die Megapack-Fabrik in Europa. Ja, dann vielleicht zum Schluss noch ein ganz kurzes Update zu Twitter. Elon hat gestern einen riesigen Twitter-Space veranstaltet und zwar hat er ein Interview mit dem BBC veröffentlicht. Bei dem Space waren über 460.000 Menschen live dazugeschaltet. Das war vermutlich der größte Twitter-Space in der Geschichte von Twitter. Ach ja, Twitter heißt übrigens jetzt X und nicht mehr Twitter. Auch das hat sich geändert. Hier nur ganz kurz das Wichtigste, weil das eben auch Tesla betrifft. Ebenfalls Tweets von Sawyer Merritt hier, der schrieb, Elon sagte während des Spaces, dass Twitter inzwischen ungefähr den Break-Even erreicht hat. Sie machen also keine Verluste mehr. Und er denkt, dass die Firma dieses Quartal sogar bereits Cashflow-positiv sein könnte. Nur 6 Monate, nachdem er Twitter gekauft hat. Er hat auch nochmal gesagt, dass inzwischen alle Werbetreibenden, also Firmen, die auf Twitter Werbung geschaltet haben, wieder am Start sind. Nur die allerwenigsten sind dauerhaft Twitter ferngeblieben. Er hat in der Zwischenzeit leider immer noch keinen Nachfolger als CEO für Twitter gefunden. Da wird er also weiterhin noch involviert sein. Wobei ich denke, dass es natürlich, wenn es dann mit Twitter bergauf geht, hier auch nicht mehr ganz so viel seiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Er sagte auch noch, dass Twitter derzeit rund 1500 Angestellte habe. Das ist rund 81% weniger als bei seiner Übernahme. Damals arbeiteten rund 7800 Personen bei Twitter. Elon ist dabei, Twitter komplett umzukrempeln. Es geht voran und ich denke, das ist eine positive Nachricht, denn das bedeutet eben auch, dass es für ihn nicht mehr so viel Arbeit bedeutet und er dann hoffentlich bald wieder zu einem gesünderen Lebensstil zurückfinden kann. Denn Elon hat ja nicht einfach aufgehört, für Tesla oder SpaceX zu arbeiten. Er hat alle wichtigen Meetings immer weiter mitgemacht und er arbeitet dann einfach nur noch mehr, was natürlich auf dauerhaft eigentlich kein Mensch aushalten kann. Von dem her freue ich mich zu hören, dass es hier vorangeht. Eine Mitarbeiterin von Tesla namens Karen Bowen, die schrieb hier, die Einführung einer neuen Model 3 Long Range Variante mit Hinterradantrieb steht für unsere B2B-Kunden in Großbritannien bevor. Um die Elektrifizierung der europäischen B2B-Flotte zu beschleunigen, führen wir eine neue Model 3 Variante ein, die auf die Bedürfnisse unserer gewerblichen Kunden zugeschnitten ist. Es handelt sich um das Model 3 Long Range mit einem Heckantrieb, also nicht mit 2 Motoren und Allradantrieb, sondern nur mit einem Motor. Dieses kombiniert in diesem Segment eine führende Reichweite von 394 Meilen mit höchstem Ladekomfort und einem Einstiegspreis ab 46.990 Pfund. Ja, und um das ein bisschen einzuordnen, schauen wir gleich mal in den Tesla-Konfigurator hier auf der britischen Webseite von Tesla. Und da sehen wir ganz deutlich, es gibt einen 20 Meilen Unterschied zwischen der aktuellen Long Range Variante mit den 2 Motoren mit dem Allradantrieb. Umgerechnet kommt die 602 Kilometer weit. Das ist die WLTP-Reichweite, die auch bei uns in Deutschland angegeben wird. Und das neue Long Range Model 3 mit Heckantrieb, das kommt dann eben dementsprechend nochmal 32 Kilometer weiter. 634 Kilometer, das ist schon eine ganze Menge und auch der Preis ist interessant. Denn in Großbritannien kostet das Long Range Model 3 mit Allradantrieb derzeit 50.990 Pfund. Das ist genau derselbe Europreis bei uns hier in Europa. 50.990 Euro kostet das Model 3 Long Range mit Allradantrieb bei uns. Dementsprechend sind die 4.000 Pfund weniger, die Tesla hier für diese heckgetriebene Variante berechnet. Vermutlich auch für Deutschland gültig. Weiter schreibt Karen dann noch, die große Reichweite in Kombination mit dem Zugang zum Tesla Supercharger Netzwerk bietet auch den intensivsten und anspruchsvollsten Flottennutzern Sicherheit. Dieses Fahrzeug kann über unsere B2B-Kanäle bestellt werden. Eine Auslieferung beginnt im Juni. Dann noch ein Verweis auf die Firmenwagen-Webseite von Tesla. Ja, die gibt's. Die verlinke ich euch unten auch mal in den Shownotes. Und damit bringt Tesla eigentlich nochmal eine günstigere Variante des Model 3 in Umlauf. Und jetzt klingen 32 Kilometer mehr Reichweite erstmal nicht viel. Dennoch kann das genau den Unterschied machen, ob ihr eben noch einen Stopp einlegen müsst oder nicht. Und für Leute, die zum Beispiel im Außendienst unterwegs sind, ist das ein tatkräftiges Argument. Natürlich neben dem Umstand, dass das Ganze noch 4.000 Euro günstiger sein wird. Ja, interessanter Move von Tesla. Diese heckgetriebene Variante des Model 3, die wurde am Anfang auch in den USA ganz kurz mal eingeführt. Tesla hat sie aber sehr schnell wieder aus dem Programm genommen. Und auch das ist natürlich eine Variante, mit der Tesla im Prinzip auch nochmal neue Nachfrage schaffen kann. Apropos günstigere Variante. Tesla hat gerade in Europa die Preise gesenkt. Und zwar nochmal zwischen 5% und 10%. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Diese News ist ein paar Tage älter. Neben Europa hat das übrigens auch Israel und Singapur betroffen. Electric schreibt hier zum Beispiel, die größte Änderung, die uns bekannt ist, betrifft das Performance Model 3. Das ist in Frankreich und in den Niederlanden um 6.000 Euro günstiger geworden. Dort kostet das Performance Model 3 jetzt nur mehr 53.990 Euro. In Deutschland gab es auch 6.000 Euro Rabatt drauf. Dort ist das Fahrzeug allerdings 1.000 Euro teurer. Ja, wir gehen jetzt hier nicht alle Länder durch. Wir schauen uns nur kurz mal Deutschland an. Und da sehen wir, beim Model Y ist lediglich die Performance-Variante günstiger geworden, allerdings um 4.000 Euro, auch nicht zu verachten. Die geht jetzt bei 60.990 los. Und die meisten Änderungen gab's beim Model 3. Die Standard-Range-Variante ist um 2.000 Euro günstiger geworden. Die Long-Range-Version um 3.000 Euro. Und den größten Preisnachlass gab's, wie gesagt, beim Performance-Modell mit 6.000 Euro. Um das mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, diese Preise gab's bei Tesla fast schon mal. Und zwar im Juni 2019. Ich habe euch mal einen alten Tweet von mir rausgesucht. Damals senkte Tesla drastisch den Preis des Performance Model 3 in Deutschland und zwar um fast 10.000 Euro von 64.600 damals auf 55.390. Jetzt ist es nochmal 400 Euro günstiger, aber ihr seht schon, Tesla war bereits in dieser Preisregion und das vor fast 4 Jahren. Ebenfalls war das so bei der Long Range Variante, auch die war damals nur 400 Euro teurer. Und ich glaube, hier wird eins ganz deutlich, wenn ihr denkt, dass Tesla jetzt keine Gewinne mehr macht, dann denkt ihr falsch. Denn in den letzten 4 Jahren konnte Tesla die Preise massiv senken. Klar gab es auch Inflation und die Rohstoffpreise sind gestiegen. Aber Tesla ist nach diesen erneuten Preissenkungen jetzt ungefähr wieder beim Preis von vor 4 Jahren angelangt. Deswegen glaube ich, dass die Margen nicht allzu sehr darunter leiden werden. Natürlich wird es da einen leichten Knick geben, das ist schon klar. Trotzdem wird Tesla weiterhin branchenführende Margen haben und genügend Gewinn machen. Und sie werden weiterhin alle Fahrzeuge verkaufen, die sie produzieren können. Auch das ist ganz wichtig. Diese Woche gab es mal wieder schöne Fotos aus Shanghai vom Hafen. Hier stehen tausende von neuen Fahrzeugen bereits für den Transport nach Europa bereit. Eindrucksvolle Bilder hier. Es macht immer Spaß, sich das anzuschauen. Kommen wir mal zum Tesla Semi-Truck und zum Preis des Tesla Semi-Truck. Denn hier gibt's ein paar neue Informationen. The Sacramento Bee hat ja einen Artikel veröffentlicht und hier enthalten sind neue Informationen genau zum Preis, den PepsiCo bezahlt hat. Und das ist schon interessant, denn Tesla hat die Preise von der Webseite entfernt. In dem Artikel steht, 21 Fahrzeuge werden vom Werk in Sacramento für die lokale Auslieferung von Pepsi-Produkten genutzt, weitere 15 Stück vom Frito-Lay-Werk von Pepsi in Modesto. Das ist also der aktuelle Bestand von Fahrzeugen bei PepsiCo. Dann geht's im Artikel weiter. Während PepsiCo-Executives auf der Pressekonferenz am Dienstag ihr Engagement für Nachhaltigkeit lobten, wurde ein Großteil der Anschaffungskosten für die meisten LKWs durch staatliche und bundesstaatliche Zuschüsse finanziert. Auch das muss man fairerweise mal sagen. Der Sacramento Metropolitan Air Quality Management District, der bezahlte 18 der 21 LKWs, die in der Abfüllanlage in South Sacramento eingesetzt werden. Insgesamt wurden hier 4,5 Millionen Dollar an Zuschüssen bezahlt, sagte Alberto Ayala, der Geschäftsführer des Bezirks. Ayala sagte auch, dass die Zuschüsse notwendig seien, um Unternehmen zum Kauf von emissionsfreien Fahrzeugen zu ermutigen, da die Kosten für den Tesla Semi-Truck rund $250 betragen. Das wäre doppelt so viel wie für einen stark verschmutzenden Diesel-LKW, daher seien die Subventionen notwendig. Dann gab es noch eine Aussage von Erica Edwards, die ist Senior Vice President für die Produktion bei PepsiCo. Die sagte, dass der Einsatz der staatlichen und bundesstaatlichen Zuschüsse bei PepsiCo dabei helfe, den Übergang zu umweltfreundlichen Fahrzeugen schneller zu vollziehen. PepsiCo erhielt insgesamt 15 Millionen Dollar an staatlichen und lokalen Zuschüssen für die Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur in Sacramento und Modesto. Plus nochmal 40.000 Dollar von der Bundesregierung. Das ist die Zuzahlung der Bundesregierung durch den Inflation Reduction Act. Wir sehen also im Moment zu Beginn noch ein großer Anteil von Förderung. Zumindest für die ersten 18 Fahrzeuge von 100 Stück, die PepsiCo bestellt hat. Und der wichtigste Hinweis hier, PepsiCo hat eben nur 250.000 Dollar bezahlt. Das entspricht ungefähr dem ursprünglich angegebenen Preis bei Tesla. Für die sogenannte Founders Edition rief Tesla an der Präsentation des Tesla Semi-Trucks von über 5 Jahren diese 250.000 Dollar auf. Man kann davon ausgehen, dass PepsiCo genau diese Variante bestellt hat, nachdem sie als allererstes die Fahrzeuge bekommen. Tesla hat sich also an den Preis von damals gehalten. Das ist auch nur normal, würde ich sagen. Ich glaube, wir können nicht daraus schließen, dass der Preis für einen Tesla Semi-Truck bei 250.000 Dollar bleiben wird. Ich denke, Tesla wird den Preis selbstverständlich anpassen, wenn sie dann mal wieder einen Preis dafür angeben. Und da möchte ich nochmal an eine Folge erinnern, die ich vor ein paar Wochen veröffentlicht habe. Da ging es um ein Experteninterview mit jemandem aus der Branche, der gesagt hat, man muss bei den Trucks immer die Gesamtkostenrechnung anschauen. Der Stickerpreis, also den Preis, den ihr bei Kauf bezahlt, der ist eigentlich irrelevant. Der mag doppelt so hoch sein wie für einen Dieseltruck, aber es geht um die Gesamtkostenrechnung. Und dieser Experte, der sagte in dem Interview, wenn Tesla es schafft, den Truck für 350.000 Euro rauszubringen, dann rechnet es sich bereits mit einem Dieseltruck. Denn so viel kann man über die Betriebskosten bei Tesla dann wieder reinholen. Jetzt hat PepsiCo die Trucks für 250.000 Dollar bekommen, minus 40.000 Dollar der staatlichen Förderung plus die ersten 18 LKWs sowieso geschenkt, plus die ersten 18 LKWs sowieso subventioniert. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die Rechnung hier komplett aufgehen wird. Die Folge von damals, die verlinke ich euch hier gerade eben nochmal. Das war damals ein sehr interessantes Gespräch. Schaut's euch also gern nochmal an. Kommen wir nochmal zu einem anderen Bericht von TeslaRati.com. Hier geht's um die Gigafactory in Mexiko und die Frage, ob diese sich womöglich verzögert. Denn der mexikanische Gouverneur der Gegend Monterrey, der hat sich geäußert und gesagt, die Giga Mexiko wird etwa 12 bis 15 Monate Bauzeit haben. Zitat, am Anfang war die Rede davon, dass Tesla den neuen Monatsrekord für Shanghai brechen wollte. Aber nach den Gesprächen, die wir geführt haben, wird das Modell, das sie dort in unserer Fabrik herausbringen wollen, eine ganz neue Art von Produktionslinie erfordern. Dann sagt er weiter noch, im Moment befindet sich die Produktionslinie in der Werkstatt, um einen ersten Entwurf zu erstellen und dann mit dem Bau zu beginnen. Wir schätzen, dass es aufgrund des großen Raums, den die Fabrik einnehmen wird, 12, 14 oder 15 Monate dauern könnte. Für diese Produktionslinie, sagte er dann noch dazu. Ja, was ist davon zu halten? Ich denke, Tesla ist hier weiterhin im Zeitplan. Ob es nun 9, 12 oder 14 Monate dauert, das ist nicht so richtig relevant. Außerdem redet der Gouverneur ja hier von der Produktionslinie und nicht von den Gebäuden oder von der Fabrik erstmal selber. Ob Tom Su von Tesla mit den 9 Monaten die gesamte Fabrik inklusive der Produktionslinie gemeint hat, das wissen wir nicht so genau, also würde ich diese Aussage jetzt erstmal nicht überbewerten. Interessant fand ich, dass er sich auf die große Fläche bezog. Und da hat er vielleicht schon einen Punkt. Man könnte sich ja vorstellen, dass Tesla hier gleich eine sehr viel größere Produktionslinie an den Start bringt, um von Anfang an sehr viel mehr Fahrzeuge bauen zu können. Dass dies dann vielleicht 2, 3 Monate länger dauert, kann ich mir gut vorstellen. Das würde dann aber immer noch bedeuten, dass Tesla Ende 2024 mit der Produktion bereits starten kann. Es gibt also keinerlei Entwarnung für die Konkurrenz. Heute habe ich aber mal einen Artikel für euch, der mir auf tagesschau.de aufgefallen ist. Deutsche E-Autos kommen in China im größten Markt für Elektroautos nicht gut an. Und ich habe mal die Frage gestellt, ob das hier überhaupt die relevante Botschaft sein sollte. Wir lesen gleich mal in den Artikel rein. Hier steht Elektroautos made in Germany, Blitzumfrage auf einer Straße in Peking. Und die Antwort könnte kaum klarer ausfallen. E-Autos müssen Highlights bieten. Von VW habe ich sowas noch nicht gesehen, sagt ein Passant. Die Deutschen sind gut bei den Verbrennern. Hardware, Mechanik, Fahrwerk und so weiter. Ich würde ja deutsche E-Autos kaufen, aber so gut sind die bisher nicht. Und auch eine Mit-30erin sagt, ich sehe nicht, dass die deutschen E-Autos aufholen. Ja, das alles relevante Stimmen und das bei einer Rekordnachfrage nach Elektroautos im chinesischen Markt. Hier steht im Artikel weiter, schließlich sind E-Autos in China gefragt wie nie. Prognose für das laufende Jahr, 10 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr, also 2022, lag die Zahl der verkauften E-Autos noch bei 6,5 Millionen. Da sind eventuell noch Plug-in-Hybrids mit eingerechnet. Die machen ungefähr weltweit ein Drittel aus, wenn man dann von diesen elektrifizierten Fahrzeugen spricht. Ist aber auch nicht so wichtig. Plug-in-Hybride verkaufen sich immer weniger. Der Anteil wird also in den nächsten Jahren noch geringer werden. Ja, 6,5 Millionen E-Autos in China, dieses Jahr schon 10 Millionen. Schauen wir uns mal den chinesischen Gesamtmarkt an. Hier eine Grafik von Statista. Hier wurden 2022 23,56 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Fast 30% waren also 2022 bereits elektrisch. Und bei erwarteten 10 Millionen Fahrzeugen dann 2023 entspricht das eben einer Steigerungsrate von mehr als 50%. Und hier liegt meines Erachtens genau das Problem. Denn dieser Artikel, der will einfach den Elefanten im Raum nicht sehen. Der da heißt, die E-Auto-Nachfrage, die steigt exponentiell an. Dementsprechend verkaufen sich Verbrenner immer weniger. Deren Verkäufe befinden sich im freien Fall. Klar, wenn die eine Seite exponentiell wächst, dann fällt die andere Seite auch exponentiell. Und deutsche E-Autos verkaufen sich nicht. Was bedeutet dies also für die Zukunft? Der Artikel müsste also eigentlich lauten, deutsche Autos verkaufen sich nicht mehr. Weil eben E-Autos die einzig relevanten Autos sein werden und das schon sehr bald. Die meisten Mainstream-Medien und Prognosen, die wir da draußen sehen, die berechnen das E-Auto-Wachstum immer noch linear. Das ist aber nicht der Fall, sondern das steigt exponentiell, sodass zum Beispiel ARK Invest ja eine Prognose rausgegeben hat, dass 2027 bereits 60 Millionen Fahrzeuge von weltweit 80 Millionen verkauften Autos rein elektrisch sein werden. Das ist in 4 Jahren. Und woran liegt das genau? Auch das erklärt ARK Invest. Das liegt an den fallenden Herstellungskosten bei den Elektroautos. 2022 wurde hier bereits eine Preisgleichheit erreicht. In den USA sind Fahrzeuge von Tesla erstmals günstiger als der Durchschnittsverkaufspreis eines normalen PKWs. Das ist ein sogenannter Tipping Point. Und genau deswegen wird die Nachfrage nach E-Autos weiter exponentiell steigen, denn die Batteriepreise, und das ist das teuerste Teil am Elektroauto, die werden weiter stark sinken. Aber nicht nur die Herstellungskosten bei den Batterien, sondern auch die Herstellungskosten für Elektroautos ganz allgemein. Das hat Tesla zum Beispiel am Investor Day gezeigt. Hier soll die nächste Fahrzeugplattform bereits die Hälfte der Kosten nur noch darstellen. Herstellungskosten für Verbrenner, die steigen übrigens in Zukunft. Und auch das ist ganz leicht erklärbar. Wenn weniger davon gebaut werden, gibt es eben negative Skaleneffekte und dadurch wird die Produktion dann teurer. Und was denkt ihr da draußen, was dann passieren wird? Die Leute kommen ins Nachdenken. Die schauen sich mal das Auto ihres Nachbarn an und sehen, oh, das ist ja schon elektrisch. Hat er so viel mehr Geld als ich? Das Auto ist eigentlich genauso teuer wie ein Verbrenner und man spart sich dann eben jede Menge Geld im Betrieb. Zusätzlich sind die Autos auch noch schneller, attraktiver, sicherer, besser für die Umwelt und so weiter. Ja, und genau dann kippt das Ganze eben. Und für die Leute, für die ein neues Fahrzeug aufgrund des hohen Anschaffungspreises noch nicht in Frage kommt, die kaufen sich natürlich dann auch keine neuen Verbrenner, sondern sind eben dann noch eine Weile vielleicht noch mit ihrem alten Auto unterwegs, bis dann auch im Elektroautobereich ein vernünftiger Gebrauchtwagenmarkt da ist oder es eben kleinere, günstigere Elektroautos dann geben wird. Und deswegen ist mir dieser Artikel so ins Auge gestochen, denn wenn sich deutsche E-Autos in China im größten Automobilmarkt der Welt nicht mehr verkaufen, na dann verkaufen sie sich eben auch woanders nicht mehr, wenn die Nachfrage dementsprechend steigt nach E-Autos. Der chinesische Markt ist sozusagen ein Vorbote von dem, was uns hier bevorsteht. Die Nachfrage nach E-Autos, die wird in den nächsten Jahren durch die Decke gehen und dann haben die deutschen Hersteller derzeit kein gutes Angebot am Start. Dass dies kein Blödsinn ist, das könnt ihr an einer anderen Meldung von tagesschau.de sehen. BYD hat in China im ersten Quartal 2023 gerade VW überholt. Zitat, auf dem chinesischen Automarkt zeichnet sich eine Zeitenwende ab. Mit BYD hat erstmals ein einheimischer Hersteller beim Autoabsatz die Führung übernommen. Volkswagen hatte diese Marktführerschaft mit seiner Kernmarke VW seit den 80er Jahren inne. Seit den 80er Jahren. Da kann man tatsächlich von einer Zeitenwende sprechen. Und das ist ein Trend, der auch hier bei uns so weitergehen wird. Ja, 2027 bereits 60 Millionen E-Autos an einem Gesamtmarkt von 80 Millionen Fahrzeugen weltweit. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und auch wenn BYD hier Volkswagen zum ersten Mal abgelöst hat, dann sollte man hier noch auf einen anderen Elefanten im Raum aufmerksam machen. Und das ist natürlich Tesla. Denn Tesla ist mit Riesenabstand Weltmarktführer bei Elektroautos. Da kann auch BYD bisher stückzahlenmäßig noch nicht mithalten, denn BYD verkauft im Gegensatz zu Tesla ja auch Plug-in-Hybride und Verbrenner. Tesla wächst ebenfalls exponentiell weiter und wird der größte Automobilhersteller der Welt werden. Klar, BYD wird auch groß sein. Hier sieht man die Verkäufe von reinen Elektroautos der letzten 3 Jahre. Ganz links Tesla, in der Mitte Volkswagen und rechts in grün ist BYD. BYD konnte hier stark aufholen, aber Tesla wächst eben auch exponentiell weiter. Ja, und woran liegt das eigentlich, dass die deutschen E-Autos nicht so attraktiv sind? Und auch hierfür werden im Artikel von der Tagesschau mehrere Punkte genannt. Der meines Erachtens wichtigste Punkt daran ist, dass Tesla über die letzten Jahre kontinuierlich seine Herstellungskosten nach unten treiben konnte. Dazu habe ich hier einen Vergleich auf Twitter gefunden. Der kommt von Roger Rusch aus der Schweiz. Der vergleicht das Tesla Model Y mit den verschiedenen Angeboten von Volkswagen, also dem VW ID.4, dem Skoda Enyaq und dem Audi Q4 e-tron. Alle Punkte, wo Tesla besser abschneidet, hat er in grün markiert und man sieht ganz deutlich oben in der ersten Zeile, die Preise bei Tesla liegen deutlich unter denen von Volkswagen und das bei besseren Spezifikationen und besseren Features. Das sind die Schweizer Preise in Schweizer Franken, aber der Punkt ist, glaube ich, ganz klar. Er schreibt in dem Tweet, viele weitere Features sind bei Tesla inklusive, während sie bei anderen Herstellern kosten oder eben komplett fehlen. Wer, der einigermaßen informiert und bei Trost ist, wählt da nicht einen Tesla. Ja, und genau das denken sich die chinesischen Kunden auch. Für viele der klassischen Automobilhersteller wird es ein böses Erwachen geben in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Und ich finde es immer noch beeindruckend, dass wir davon so wenig dann in der Presse zu lesen bekommen. Falls euch das hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns schon ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr helft mir damit wirklich weiter. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering und der Schnitt kommt von DF Media Creations.